Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Globallokal. Mein Name ist Kaike Brandt und dies ist eine Folge aus meiner Staffel Starke Kost, in der ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in MV spreche. Obwohl alle meine GästInnen ihre ganz eigene Perspektive auf die Themen mit uns teilen, finden sich doch viele Überschneidungen und wiederkehrende Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, wie eine nachhaltige Landwirtschaft hier vor Ort und ein gerechtes Ernährungssystem aussehen kann. Dies ist die 8. und vorerst letzte Folge der Staffel. Heute spreche ich mit Maike Heilbrücke und mit Katharina Kutzner von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung über die Schul- und Kita-Verpflegung in MV. Viel Spaß beim Hören! Ich sitze hier heute in Schwerin im Gebäude bzw. in einem Bürozimmer der DGE-Vernetzungsstelle für Kita- und Schulverpflegung und ich sitze hier auch nicht alleine. Mögt ihr euch kurz mal selbst vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Maike Heilbrücke. Ich bin Leiterin der Vernetzungsstelle Schulverpflegung. Die gibt es seit 2009 hier in Mecklenburg-Vorpommern und wir kümmern uns um alle Belange der Verpflegung in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern.
Und mein Name ist Katharina Kutzner. Ich leite die Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung und wir beide arbeiten Hand in Hand zusammen. Ich bin aber speziell für die Kitas zuständig und seit 4 Jahren ungefähr auf dieser Stelle tätig. Ich reise durchs Land, berate die Kitas, mache Veranstaltungen. Man kann mich anrufen, wenn es Fragen zum Thema Verpflegung gibt. Und ja, das macht mir auch seit 4 Jahren echt viel Spaß.
Cool, das ist schön zu hören. Also wir haben ja eine neue Kategorie im Podcast. Ich habe euch ja gerade schon vorgewarnt. Erkläre deinem 10-jährigen Ich, was du genau machst und warum. Wer möchte anfangen?
Ich beschäftige mich mit dem Thema Verpflegung in Kitas, weil es mir einfach wichtig ist, dass die Kinder im Land gesund aufwachsen, dass sie eine gute Möglichkeit bekommen, in ihren ersten Lebensjahren eine Grundlage zu erhalten, dass sie später in ihrem Leben einfach gesund sind.
Wolltest du das schon immer machen?
Ich wollte schon immer was mit Ernährung machen, seitdem ich 17 bin. Und habe mich dann mit dem Studium natürlich viel damit beschäftigt. Aber dass ich genau hier lande und mich um Kita-Kinder kümmere, damit habe ich nie gerechnet. Aber Kinder waren für mich immer schon auch so ein Herzensthema und ich habe auch viele Praktika gemacht und in der Kinderküche gearbeitet. Also es hat sich immer irgendwo wiedergespiegelt und jetzt ist es eigentlich das, was genau zu mir passt. Ich kann mit Kindern arbeiten, ich kann mit der Verpflegung arbeiten und das alles nicht zu viel auf einmal, sondern eben schön portioniert und das ist genau das Richtige.
Ja, mein 10-jähriges Ich. Ich bin nicht mit Schulverpflegung groß geworden. Also ich habe früher als 10-jähriges Kind zu Hause gegessen und irgendwie kompensiere ich das jetzt wohl anscheinend. Und ich würde, glaube ich, meinem 10-jährigen Ich erzählen, dass ich mich darum kümmere, wenn es Kindern in der Schule, die in der Schule essen, nicht schmeckt, wenn die Fragen haben, wenn die sich vielleicht auch ein besseres Essen haben möchten, anderes Essen haben möchten, da können sie sich an mich wenden und dann können wir gemeinsam überlegen, was es denn braucht, dass das Essen in der Schule besser wird.
Und wie können diese Kinder euch erreichen?
Telefonisch, über E-Mail. Wir freuen uns immer, wenn Schüler uns ansprechen, die aus eigener Initiative heraus aktiv werden und das aktiv was in der Schulverpflegung verändern möchten.
Und was, möchtest du?
Na, die Kita-Kinder an sich können mich ja leider nicht anrufen, aber die Eltern natürlich und das machen sie auch ganz, ganz oft.
Ja. Und also funktioniert das gut oder gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, dass die Partizipation der SchülerInnen und der Kita-Kinder zum Beispiel höher ist? Also könnte man da irgendwas machen in die Richtung?
Also bei den Schülern auf alle Fälle, da sehen wir immer wieder, dass die Wünsche der Schüler gar nicht mit beachtet werden. Dass wir, wenn wir zum Beispiel Empfehlungen geben, fragen Sie doch mal die Schüler, was möchten Sie überhaupt oder was brauchen die überhaupt? Dass dann eher so die Reaktion kommt, Ach ja, stimmt, die könnten wir ja fragen. Und wir erleben auch dann eine ganz tolle Reaktion von Seiten der Schüler, die auch sagen, ja, ich möchte mich gerne beteiligen, weil es interessiert mich, mir ist das Thema wichtig. Und da müssen wir, glaube ich, diese Chance, die ist noch lang viel zu unbeachtet. Und da können wir nochmal ganz neue Ideen schöpfen für die Gestaltung der Schulverpflegung im Lande.
Ja, was ich vielleicht noch dazu ergänzen würde, dass viele die Vernetzungsstelle gar nicht kennen, wenn sie irgendwie darauf aufmerksam geworden sind, durch Internet oder durch Zufall, dass ich dann ganz oft höre, ich wusste gar nicht, dass es die Vernetzungsstelle gibt, weil es einfach noch sehr unbekannt ist. Aber wir können schon wirklich was tun. Wir können unterstützen, wir können vernetzen und wir können auch meistens was schaffen, was dann für die Beteiligten auch besser ist im Nachhinein. Wir können nicht immer die kompletten Probleme lösen, aber unterstützen können wir eigentlich in den meisten Fällen.
Und neben der Partizipation, also eben die Leute mit einzubeziehen, die das Essen am Ende dann wirklich essen, was gehört noch zu einer guten Schulverpflegung?
Der Raum zum Beispiel, die Rahmenbedingungen, dass die SchülerInnen genug Zeit haben zu essen. Es ist ja, wir dürfen nicht vergessen, die Schulverpflegung, es ist eine Pause, die dient der Erholung und dementsprechend sollte Zeit da sein, dass die Schüler in Ruhe essen können, dass sie nicht gehetzt werden, dass es ein netter, freundlicher Raum ist, wo sich die Schüler gerne aufhalten, dass ein Angebot dort zu finden ist, was die Schüler nicht veranlasst, zum Supermarkt zu gehen, sondern dort zu bleiben und dort in Gemeinschaft zu essen. Oder dann natürlich auch das Thema zum Beispiel Ernährungsbildung, dass solche Dinge miteinander verbunden werden, dass was im Unterricht gelernt wird, in der Mensa wiedergefunden wird, dass vielleicht auch die Schüler als Kunden gesehen werden, dass vielleicht auch Abwechslung dort herrscht, sei es mit Aktionswochen. Wir haben dieses Jahr Fußball-Europameisterschaft, wir haben Olympische Spiele. Das sind alles Themen, die man auch wunderbar in der Mensa und in der Schule gleichermaßen mit verbinden kann und berücksichtigen kann im Angebot.
Und ganz besonders auch die Motivation derjenigen, die eben das Essen vorbereiten. Also wenn da Leute sind, die richtig Bock drauf haben, die Engagement zeigen und die selber auch so eine Liebe da ganz doll reingeben in das Ganze, dann ist das ein ganz, ganz anderes Thema, als wenn da jemand hingestellt wird und das Essen 30 Mal auftut. Das kommt dann bei den Kindern ganz, ganz anders an. Wir hatten mal eine Veranstaltung und da hat einer auf so einen Flipchart geschrieben, Liebe auf dem Teller. Ja. Und das ist bei uns so hängen geblieben, weil wenn Liebe auf dem Teller ist, dann sieht man das und dann schmecken die Kinder das auch. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es einfach Spaß macht, das Essen zuzubereiten und den Kindern zu geben. Weil man macht ja auch was Gutes für die Kinder, wenn man gutes Essen gibt. Es ist für die Zukunft der Kleinen.
Ja, oder auch so Dinge, dass die Ausgabekräfte und die Schüler sich kennen, ne? Dass sie voneinander wissen und dass sie die Ausgabekräfte vielleicht nicht das persönlich nehmen, wenn der Schüler vielleicht gerade schlecht drauf ist, weil er eine Note versemmelt hat, aber genauso andersrum, dass der Schüler auch die Ausgabekraft kennt und weiß, ich kann hier meine Wünsche lassen oder ich weiß, die hat auch Stress den Vormittag, dass man da mehr Verständnis füreinander findet.
Und also die Gemeinschaftsverpflegung hat ja sehr großes Potenzial und das, was sie alles beschrieben hat, findet man das auch in MV wieder oder wie ist da der Unterschied sozusagen zu dem Stand, wie es jetzt ist? Wie ist vielleicht auch euer persönlicher Eindruck davon?
Ja, es gibt ja die DGE-Qualitätsstandards von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die jetzt in der 6. Auflage bereit sind und die wurden sowohl für die Schule als auch für die Kita in Mecklenburg-Vorpommern im Gesetz festgehalten. Es ist aber allerdings kein Muss, sondern es ist eine Empfehlung, dass man sich an diesen Standards orientieren soll. Aber wir handeln danach und wir empfehlen auch danach, weil das, was da drin steht, einfach ein guter Leitfaden ist. Wenn man sich an alles halten würde, was drin steht, dann wäre es die optimalste Verpflegung, die es gibt. Aber es ist jetzt kein Muss, dass man anfängt und komplett alles auf den Kopf stellt, sondern wenn man beginnt, kleine Sachen zu ändern, sich auf den Weg macht, dann hat man, glaube ich, schon eine ganz, ganz gute Verpflegung. Und wir können einfach nur allen empfehlen, sich den DGE-Qualitätsstandard mal zur Hand zu nehmen, mal drin zu lesen und einfach an diejenigen auch weiterzutragen, die an der Verpflegung beteiligt sind. Und da hat das Land mit der Empfehlung ja schon was ganz Gutes gemacht. müssen wir jetzt schauen, wie wir damit eben weiterhin umgehen.
Ja, wir sehen schon, dass in den Einrichtungen, die sich dem Thema Kita-Schulverpflegung, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, dort was zu verändern, zu verbessern, dass die schon, dass wir da schon Situationen finden, die sind entsprechend in Teilen der Standards, sei es von Raum, sei es vom Speisenangebot, Partizipation. Aber genauso haben wir, also wir können im Land sagen, wir haben die gesamte Bandbreite von einem guten vorbildlichen Beispiel bis zu Beispielen, wo das Essen quasi einfach nur ausgegeben wird, ohne weitere Begleitdinger.
Ich glaube, also du hattest ja mal einen Vortrag gehalten, wo du auch eine Umfrage bei den jeweiligen Schulen vorgestellt hast. Und da war diese Bereitschaft mitzuarbeiten, glaube ich, auch nicht so hoch, oder? Von den Schulleitungen und so weiter.
Ja, es ist so die, was uns, glaube ich, voranbringen würde, ist, wenn wirklich alle Akteure gemeinsam sich das Thema, dem Thema Schulverpflegung annehmen. Also dass Schulleitung, Schüler, Schulträger, Speisenanbieter gemeinsam sich zusammensetzen und überlegen, was möchten wir, was können wir, was ist finanzierbar, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dort einen gemeinsamen Weg finden, wie die Schulverpflegung in der Kommune, in der Schule umgesetzt und gestaltet werden kann.
Mhm. Ihr habt ja über die DGE-Qualitätskriterien gesprochen. Also wie sehe denn so eine Woche aus in der Schule, die sich daran hält? Habt ihr vielleicht Beispiele? Also in welche Richtung geht das so?
Na, dass wir jeden Tag Gemüse auf dem Teller haben. Zweimal davon sollte es mindestens Rohkost sein. Einfach deshalb, weil wir auch ja den natürlichen Geschmack kennenlernen sollen. Wir sollen lernen, oder die Kinder sollten lernen, zu kauen. Die Kaumuskulatur ist wichtig. Dann sollte es zweimal Obst geben in der Woche auf dem Teller. Hülsenfrüchte auch dabei, also Linsen, Bohnen, Erbsen, eine gute Fleischalternative, Ballaststoffe, also können ganz, ganz viel. Dann brauchen wir jeden Tag ein Getreideprodukt, gerne auch Vollkorn, also mindestens einmal in der Woche, weil es uns einfach viel, viel länger satt hält. Wir brauchen Milchprodukte zweimal mindestens in der Woche. Das muss nicht unbedingt ein süßes Produkt sein. Das sehen wir leider sehr, sehr häufig gerade in den Kitas, dass es immer Pudding und Joghurt gibt. Das kann auch ein Quarktipp sein oder ein Auflauf mit Käse drüber oder irgendwie sowas in der Art. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Fisch, der auch so ein bisschen, manchmal unten runterfällt. Und da einmal in der Woche sollte es schon Fisch geben und alle zwei Wochen auch gerne mal einen fettreichen Fisch, dass wir diese Omega-3-Fettsäuren auch mit aufnehmen, die wir halt im Körper nicht selbst bilden können. Und zu guter Letzt möchte ich noch zum Fleisch kommen. Einmal in der Woche darf es auch gerne Fleisch geben. Natürlich ein gutes Fleisch, also kein paniertes oder stark verarbeitetes Fleisch, keine Chicken Nuggets unbedingt. Ja, so würde ein optimaler Tag aussehen oder eine optimale Woche. Aber es ist nichts verboten. Also es darf auch gerne andere Dinge geben, die ich gerade nicht genannt habe. So Pudding eben. Ne? Oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube.
Ich habe das jetzt so.
Sehr gut. Die Lebensmittelqualitäten beschreiben eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Verpflegung. Also beide Aspekte fließen in die Empfehlungen mit ein. Und genau. Das ist, glaube ich.
Wasser natürlich, also wirklich regelmäßig Getränke, ungesüßte Tees. Mhm. Das ist noch wichtig zu sagen. Es wird immer ein bisschen vergessen.
Mhm. Und wie lassen sich diese Produkte auch mit der Landwirtschaft hier vor Ort verknüpfen? Also gibt es zum Beispiel gute Beispiele oder kennt ihr vielleicht Beispiele, die das schon machen, die halt viele regionale Produkte mit einbeziehen in diese DGE-Verpflegung, sag ich jetzt mal.
Das war im Kita-Bereich, ob da ist vielleicht nochmal eher, dass man mit regionalen Landwirten zusammenarbeitet. Also, weil bei den Schulen ist es ja meistens, dass sie von größeren Speisenanbietern beliefert werden, die natürlich größere Abnahmemengen haben. Aber ich glaube, da vielleicht.
Also ich kenne so ein, zwei Kitas, die sich selber auf die Suche nach einem Speisenanbieter gemacht haben und dann auch wirklich Restaurants, Gasthöfe in der Gegend angesprochen haben und die dann regionaler kochen als andere Speisenanbieter. Oder dass sich die Kitas selber vor Ort im Bäcker ihr Brot kaufen und die Eier besorgen, dass Obst und Gemüse auf dem Markt mit den Kindern auch mal dann einmal in der Woche einkaufen gehen, um ein bisschen Ernährungsbildung wieder mit in den Alltag zu bringen. Also es gibt schon, aber es ist eher die Ausnahme. Also gerade im Kita-Bereich und wenn es kleine Kitas sind, ist die Chance, dass man da mehr regional mit reinbringen kann, auf alle Fälle größer, als wenn man solche großen Abnehmer hat, weil dann auch das Thema Ausschreibung, Vergabeverfahren, das ist dann alles noch viel, viel offizieller und komplizierter und da muss man dann schon gucken, wie man das dann, das wäre natürlich super, wenn das eben auch im großen Rahmen besser funktionieren würde.
Das ist, glaube ich, noch nicht flächendeckend möglich, aber regional haben wir verschiedene Beispiele, die, glaube ich, durchaus, also in verschiedenen Orten auch, wo dann auch Caterer zum Beispiel auch darauf achten, dass es regionale Lieferanten nutzen. Ja.
Oder kleinere Naturkitas, Bauernhofkitas, die sich dann einen mobilen Hühnerhof besorgen, um den Kindern auch zu zeigen, wo kommen die Eier überhaupt her. Ich glaube, die Eier, die dann dort bei den Hühnern rauskommen, sag ich mal, die können nicht verwendet werden. Aber die Kita an sich bezieht trotzdem regionale Produkte dann.
Und seht ihr da vielleicht auch eine Chance für MV, also so regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen? Also eben durch eine größere Abnahme, durch die Gemeinschaftsverpflegung?
Ich glaube, eine Herausforderung könnte die Zuverlässigkeit sein. Also wenn jetzt zum Beispiel eine große Kommune braucht eine Tonne Kartoffeln, um alle Schulen zu beliefern, ich glaube, da könnte es schon an Grenzen kommen. Ist, glaube ich, eine Sache der Vereinbarung oder ob man sich dann zu Verbünden zusammentut, um diese Bedarfe abdecken zu können. Also im Kleinen, denke ich, wird es funktionieren, aber flächendeckend ist es natürlich dann auch eine Herausforderung und auch nochmal eine Frage, wie ist dann auch die Nachfrage, weil wir auch immer noch die einen möchten das reine Mittagessen haben und die anderen möchten das Erlebnis drumherum haben und die Rahmenbedingungen, den pädagogischen Aspekt. Und da haben wir noch eine unterschiedliche Nachfragestruktur auch einfach im Land nach regionalen Produkten auch zum Beispiel.
Ich denke, da sind wir noch ein bisschen zu weit von entfernt. Aber für die Zukunft, wenn wir vielleicht 20, 30 Jahre weiter gucken, wäre es auf alle Fälle möglich, aber im Moment sehe ich das auch noch nicht so, dass das demnächst auf uns zukommt. Da haben wir einfach noch viele andere Hürden, die wir nehmen müssen.
Und zu politischen Rahmenbedingungen könnte man in der Richtung zum Beispiel auch etwas, also diese Entwicklung vereinfachen. Also fällt euch da vielleicht was ein, was wo ihr sagt, hey, das könnte, wenn man dieses Gesetz zum Beispiel so und so verändern würde oder das und das machen würde, wäre es leichter?
Vielleicht nicht direkt im Gesetz, aber vielleicht könnte man nochmal auf die Ausschreibung zum Beispiel achten, dass man da auf Produkte auf einem Umkreis von 30 Kilometern zum Beispiel zurückgreift, dass man da nochmal drauf hinweist oder dass man Anfahrtswege nicht länger als 30 Minuten zum Beispiel mit ausschreibt, um da vielleicht auch eine gewisse Regionalität auch mit fördern zu können.
Ja, wenn ich jetzt so zurückgucke, bevor ich geboren wurde, zu DDR-Zeiten, da wurde ja in jeder Kita selber gekocht und da wurden die Produkte halt auch sehr regional beschafft. Das war eigentlich, wenn man es so nimmt, ein optimaler Zustand. Und wenn das wieder möglich wäre, dass die Kitas eben die Chance haben, selbst zu kochen, Koch einzustellen, eine Hauswirtschaftskraft, genügend Personal, um sich um die Kinder zu kümmern, das wäre eine super Voraussetzung, um sich eben auch wieder mehr dem Essen widmen zu können. Weil das ist ja überall ausgelagert. Das macht ja kaum noch eine Kita selbst. Das wird von ganz weit her gebracht. Und wenn da die Kitas mehr gestärkt werden, ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit, um dafür Verbesserungen zu sorgen. Also wir brauchen mehr Personal in den Kitas und wir brauchen Kita-Küchen.
Also frische Küchen.
Dann. Frische Küchen, ja. Genau.
Okay. Ich wollte euch noch eine Frage stellen, eine Überraschungsfrage. Und zwar, was ist euer liebstes regionales Produkt oder Gericht?
Spontan fällt mir der Steckrübeneintopf ein.
Oh, hat sich gut an.
Also ich komme aus Niedersachsen. Und da gab es dann immer so gerade im Winter so einen schönen Steckrübeneintopf, Kartoffeln, Steckrüben. Dann wurden da rohe Zwiebeln draufgeschnitten und dazu gab es immer einen Pumpernickel mit Butter. Und das war, das ist immer ein schönes Erlebnis, ja. Das war immer schön, den zu essen.
Ja, ganz aktuell kann ich ja von meinem Rote-Bete-Salat berichten, den es bei uns immer traditionell an Weihnachten gibt. Und da sind so viele leckere regionale Dinge drin. Sellerie, Rote-Bete, Apfel. Und der ist super lecker. Mhm. Gibt's bisher leider nur einmal im Jahr. Aber vielleicht schaffen wir es ja, den auch noch ein zweites Mal zu machen.
Ja, das hört sich beides sehr gut an. Jetzt komme ich zur Abschlussfrage schon. Und zwar, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wie könnte die Gemeinschaftsverpflegung aussehen?
Also ich wünsche mir das, was ich vielleicht gerade schon gesagt habe, dass die Kitas gestärkt werden, dass wieder mehr vor Ort gekocht werden kann und dass alle Beteiligten super viel Engagement, Motivation zeigen und Spaß an dem Ganzen, weil wir sehen ja, dass die, die sich drum kümmern, die bemüht sind, da funktioniert das halt. Aber es gibt noch viel zu wenig und natürlich wäre es schön, wenn von der Politik, von der Geldgeberseite da auch ein bisschen mehr kommt, dass einfach das leichter wird, das umzusetzen, ja.
Was ich mir wünsche, ich glaube, dass Schulverpflegung wieder cool wird, dass die Schüler dort gerne hingehen, dass sie Spaß haben, ihre Freunde zu treffen, dass sie Zeit haben, dass die Mensa ein Lernort ist, dass sie ein freundlicher Raum ist, wo die sich einfach gerne aufhalten, wo alle Spaß haben, wo die Köche, Köchinnen Spaß haben, die Schüler zu sehen, wo sie lernen, wo sie sich gerne aufhalten und ja, dass sie einfach wieder cool wird, die Mensa.
Ja, das sind tolle Schlussworte von euch, dann vielen, vielen Dank an euch.
Wir haben zu danken,
Dankeschön,
dass du hier warst.
Das war die letzte Folge der ersten Starke Kost Staffel. Ich hoffe, euch haben die Folgen gefallen. Bewertet uns gerne bei iTunes, Spotify und Co. und empfehlt unseren Podcast auch gerne weiter. Die nächste reguläre Globallokal-Folge zu der Stiftung Nord-Süd-Brücken erscheint im Februar. Danke fürs Zuhören und bis bald.